ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: La Paloma, die Capri-Fischer oder die Weißen Rosen aus Athen. All diese Schlager von damals haben eins gemeinsam: Das Meer spielt darin eine entscheidende Rolle. Und dann ist da meistens noch die Liebe, manchmal Abschied, oft Sehnsucht und Heimweh. Der maritime Schlager, den gibt's seit vielen Jahren. Nach welchem Muster diese Lieder funktionieren, welche Themen eine herausragende Rolle spielen und wer die Protagonisten der vergangenen Jahrzehnte sind, das weiß Rainer Moritz. Er ist der Chef des Literaturhauses in Hamburg und ein ausgewiesener Schlagerexperte. Und das Meer singt sein Lied, heißt es heute hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3672. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute heißt es: Und das Meer singt sein Lied. Es geht um Lieder, genauer gesagt Schlager, die sich um das Meer und im weitesten Sinne um alles, was mit der maritimen Szene zu tun hat, kümmern. Und dazu habe ich einen kompetenten Studiogast, und das ist Rainer Moritz. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Rainer Moritz, bevor wir über die Musik sprechen, erstmal zu Ihnen. Die Hamburger kennen Sie. Sie sind Leiter des Literaturhauses hier. Kommen eigentlich aus Heilbronn, dort sind Sie geboren und aufgewachsen. Wie hat es Sie denn in den Norden gespült?
Das waren berufliche Umstände, die ich nicht recht gesteuert habe. Ich komme ja aus dem Verlagswesen eigentlich, habe 15 Jahre in Verlagen gearbeitet, seriös in Wissenschaftsverlagen begonnen. Dann wurde es immer unseriöser. Dann bin ich zur Reclam Leipzig gewechselt, den es damals noch gab, die Dependance des Stuttgarter Reklamverlages. Und dann kam ein Lockruf 1998 aus Hamburg, ob ich mir vorstellen könne, die Verlagsleitung des ehrwürdigen Hoffmann und Campe Verlages zu übernehmen. Und da habe ich nicht sehr lange überlegt. Und so war es wirklich ein beruflicher Zufall, ein Glücksfall, der mich hier nach Hamburg gebracht hat.
Und vor der beruflichen Tätigkeit lag ein Studium, Germanistik, Philosophie und Romanistik, und eine Promotion. Thema?
Klassisch literaturwissenschaftlich, nicht über Siegfried Lenz. Das ist am Anfang gerne verwechselt worden. Man dachte, wunderbar, da kommt auch noch zu Hoffmann und Campe ein Siegfried Lenz. Nein, über seinen Namensvetter Hermann Lenz, der im Süddeutschen etwas bekannter ist, 78 den Georg-Büchner-Preis bekommen. Und das war damals eben eine Dissertation, die sich mit Gegenwartsliteratur befasst hat, was ja auch im Literaturhaus logischerweise mein Spezialgebiet bis heute geblieben ist. Und das war damals noch der Abschluss meiner Tübinger Studienzeit.
Und wer sich mit der Biografie des Rainer Moritz beschäftigt, der sieht einen ungeheuer vielseitigen Mann, in dem Wasser macht und natürlich auch inhaltlich. Sie sind Übersetzer, Autor, Kritiker. Sie sind Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Ich habe immer gedacht, Fußball und Kultur, das schließt sich aus.
Das ist ein großer Irrtum. Das hat sich aber sehr gewandelt, auch in den letzten 20 Jahren. Ich erinnere mich gut daran. Ich habe mich immer für Fußball, auch für Fußballtexte interessiert. Das hat eigentlich erst Anfang der 90er Jahre begonnen, umzuschlagen. Plötzlich haben Feuilletonisten über Fußball geschrieben. Mittlerweile ist es eine Voraussetzung, um Feuilletonredakteur zu werden, dass man sich im Fußball auskennt. Aber das kam relativ spät, diese Anerkennung des Fußballs auch im Feuilleton.
Bremen 2. Die Welt mit Moritz.
Sie sind Kollege bei Radio Bremen. Die Sendung heißt Die Welt mit Moritz. Worum geht's da?
Das ist ein kurioses Format, das, glaube ich, jetzt seit 14 oder 15 Jahren existiert. Am Anfang hieß es noch Boulevard Moritz. Nein, ich bin jeden Freitagmorgen um 7.20 Uhr, ich bin Frühaufsteher, da gibt es nicht so viel Konkurrenz auch am Medienmarkt, live dabei. Zwei Urlaubswochen habe ich mir mal ausbedungen, da will ich meine Ruhe haben, aber sonst seit 14 Jahren 50 Mal. Und wie der Titel sagt, Die Welt mit Moritz, ist das ein sehr offenes Format. Wir legen mit der Redaktion donnerstags das Thema fest. Mal habe ich Vorschläge, mal kommen die Vorschläge aus der Bremer Redaktion. Das können Alltagsthemen sein, der Tag der Currywurst beispielsweise, irgendwas aus den royalen Königshäusern. Valentinstag war natürlich jetzt Thema, Karneval, Fasching war Thema. Und dann bereiten wir eigentlich nichts vor. Das sind fast immer die gleichen beiden Moderatoren, die mit mir dann zu hören sind. Und wir plaudern dann 5 Minuten und ich erkläre, wie die Sendung heißt, den Hörerinnen und Hörern die Welt.
Inhaltlich vielseitig interessiert, das hatten wir gerade schon gesagt. 2004 ist ein Frühwerk von Ihnen erschienen, ein Buch, das da heißt Und das Meer singt sein Lied. Da geht es um Musik, Rainer Moritz und Musik. Wie kam das zusammen?
Ich bin falsch sozialisiert worden als junger Mensch. Ich habe als 13-, 14-, 15-Jähriger, da merke ich im Publikum ein gewisses Schaudern immer, eben die falsche Musik gehört. Ich habe nicht Rolling Stones, Nazareth, Alice Cooper oder was auch immer gehört, sondern ich war begeisterter Schlagerhörer. Ich habe mir die Langspielplatte Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, gekauft. Da war ich sehr allein, aber diese Liebe hat angehalten und sie hat jetzt für mich den Vorteil, dass ich der einzige Literaturhausleiter im deutschsprachigen Raum, der auch als Schlagerexperte gilt. Meiner Mutter gefällt das immer nicht ganz so gut, wenn manchmal bei Fernsehdokumentationen, wenn ich um irgendeine Meinung gefragt werde zu Roland Kaiser, zu Dieter Thomas Heck, wenn dann im Untertitel bei mir eingeblendet ist, Rainer Moritz, Schlagerexperte, da zweifelt meine Mutter da doch, ob man mich hat studieren lassen mit diesem Ergebnis jetzt. Aber das ist, wie Sie gesagt haben, durch diese frühe Sozialisation bedingt, dass ich mich immer wieder mit dem Schlager beschäftige, unter unterschiedlichsten Fragestellungen.
Rainer Moritz ist zu Gast im Hafenkonzert. Er ist der Leiter des Literaturhauses und ich will mal den Begriff aufgreifen, den Ihre Mutter nicht so mag, Schlagerexperte. Rainer Moritz, und das Meer singt sein Lied. Das ist ja eine lange Geschichte. Maritime Schlager, waren die vor 50 Jahren mehr in als zum Beispiel heute? Wer hat denn damals gesungen?
Es ist erstmal auch eine Definitionsfrage natürlich. Was ist ein Schlager überhaupt? Der Begriff kommt ja aus der Operette im 19. Jahrhundert. Damals war es noch der Hit eigentlich, ein Lied, das einschlägt. Daher kommt die Bildlichkeit. Und dann hat es sich irgendwann verselbstständigt, dass es zur Gattungsbezeichnung geworden ist. Und der Schlager hat bestimmte Themen.
Ist das typisch deutsch eigentlich oder gibt es in anderen Ländern auch?
Es wird zumindest als typisch deutsch empfunden. Wenn Sie französische Chansons hören, da darf man nicht immer denken, dass die einen tiefheiligen existenzialistischen Ernst haben, wie früher bei Juliette Gréco. Da klingt es nur feiner. Chanson klingt einfach viel eleganter. Auch englische Popsongs sind natürlich Schlagermelodien. Letztlich, aber der Begriff ist ein sehr deutscher Begriff. Und wann hat man vom Meer gesungen? Es hat natürlich auch in den 20er, 30er Jahren schon Meeresschlager gegeben. Hans Albers hat ja auch in den 30er Jahren viel gesungen zu diesem Thema. Aber die Hochzeit, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, ist nach dem Zweiten Weltkrieg bis weit in die 60er Jahre hinein. Da gab es thematisch neben der Liebe natürlich, das ist ja das Leib- und Magenthema des Schlagers, aber diese Liebe lässt sich eben wunderbar verbinden mit der Seefahrt, mit dem Meer. Und gerade in den 50er Jahren gibt es eine Unmenge von maritimen Schlagern. Viele sind zum Glück vergessen, aber viele haben sich auch als Evergreens gehalten.
Wie ist das eigentlich? Wir waren gerade bei Definitionen und bei den französischen Chansons, wo der Begriff eigentlich besser klingt als Schlager, der ja hierzulande nicht den besten Ruf hat. Wenn ich das ein und dasselbe Lied jetzt auf Deutsch als Schlager, als deutsch gesungener Hit verkaufe und 5 Minuten später auf Englisch singe, da ändert sich ja außer der Sprache nicht viel. Ist das dann ein englischer Schlager oder was ist es dann?
Ja, der englische Popsong, vielleicht kann man den Begriff der Kürze halber nehmen. Es gibt mittlerweile auch den Begriff Popschlager übrigens. Helene Fischer behauptet gern von sich oder ihr Management tut das, das sei ein Popschlager. Was das nun wiederum genau ist, was das vom Schlager abgrenzt, das ist vielleicht frecher arrangiert, das ist flotter von den Melodien, da hat sich natürlich ein bisschen was geändert, aber der Begriff Popschlager scheint mir nicht wahnsinnig sinnvoll zu sein. Nein, es hat natürlich auch damit zu tun, an eine Zeit, die in den 60er, 70er Jahren hochakut war. Da wurden ja amerikanische Sängerinnen und Sänger gezwungen oder auch Engländer, Franzosen auf Deutsch zu singen. Das sind oft sehr kuriose Dinge. Das gibt es zum Glück lange nicht mehr. Die deutschen Fassungen waren auch meistens nicht so erfolgreich. Ich habe gerade mich wieder mal mit Country-Musik auch beschäftigt, weil ich das ja mit unserem Kultursenator in regelmäßigen Veranstaltungen tue hier in Hamburg. Und da haben wir Rose Garden, I Never Promised You a Rose Garden von Lynn Anderson gespielt. Da gibt es eine deutsche Fassung. Liebe wie im Rosengarten von Siv Malmkvist, die war nicht so erfolgreich. Merkwürdigerweise, das gilt fast für alle.
Lass uns nicht warten auf eine Liebe wie im Rosengarten.
Das heißt, man hat sich damals noch bemüht, Deutsch und Englisch zu singen. Das tut heute schon lange niemand mehr.
Aber das Deutsche ist da immer ein bisschen sperrig. Englisch klingt einfach gefälliger.
Es gibt einige Ausnahmen. Auch. Michael Holm hat Mendocino gesungen. Das war im Deutschen mindestens so ein großer Erfolg wie das Sir Douglas Quintett im Original. Aber es ist doch manchmal nur ein Behelf gewesen.
Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino.
Denken Sie daran, selbst die Beatles oder Johnny Cash haben Lieder auf Deutsch aufgenommen. Das gehört heute ins Kuriositätenkabinett.
Der maritime Schlager, das maritime Lied auf Deutsch gesungen, ist das eine regionale Erscheinung oder ist die deutschlandweit erfolgreich?
Nein, vom Meer wird eigentlich generell gesungen. Vom Meer wird interessanterweise auch sehr häufig oder ist gesungen worden in den 50er und 60er Jahren von Interpretinnen und Interpreten, die nicht aus dem Norden stammen. Das ist sehr, sehr auffällig, dass es sehr viele Österreicher gibt. Wir werden über Freddie Quinn heute noch sprechen, aber auch Lolita, Johnny Hill, das waren alles gebürtige Österreicher. Man könnte also, so wie bei mir ja auch, ich bin ja auch am Neckar aufgewachsen, also nicht in unmittelbarer Meeresnähe, so könnte man die These aufstellen, je weiter man vom Meer entfernt ist,
da wird die Sehnsucht
umso größer ist die Sehnsucht, umso größer das Verlangen, wenn Sie mit richtigen Menschen von Föhr, von Amrum sprechen, dann können die damit weniger anfangen, als jemand, der die Sehnsucht in Stuttgart oder in Koblenz oder in München empfindet, nach dem großen, weiten Meer.
Rainer Moritz, die Themen dieser maritimen Schlager, die sind ja so vielfältig wie das maritime Thema an sich. Da gibt es ja eine ganze Menge. Reden wir mal über Inhalte. Die Liebe, die zieht auch da.
Ja, sie ist besonders gut geeignet, um vom maritimen Schlager besungen zu werden. Das hat mit der Grundkonstellation, wie sie oft in den 50er und 60er Jahren besungen worden ist, zu tun. Das heißt, da haben wir, das ist ja nicht wirklich überraschend, dass Matrosen eine wichtige Rolle im maritimen Schlager spielen. Und die Grundsituation ist ganz einfach. Der Matrose fährt hinaus, ungefähr ein Jahr. Das gilt für die meisten Schlager, haben sich die Texte irgendwie darauf geeinigt.
Muss ich
ja
auch reimen.
Ein Jahr ist er fort, darauf können sich dann die Frauen einstellen. Wenn sie wissen, in einem Jahr kommt er wieder zurück. Das heißt, sie haben die Situation, sie wartet geduldig am Kai, im Hafen, das war die Zeit, als Frauen noch geduldig gewartet haben auf die Männer. Das hat sich sogar im Schlager irgendwann 20, 30 Jahre später geändert. Das heißt, sie haben diese Sehnsuchtssituation, es ist Liebe, die jetzt aber auf eine Probe gestellt wird, weil er fährt hinaus, er ist vielleicht dort auch den Versuchungen erlegen. Es gibt von Connie Francis ein Lied, Perlen der Südsee, da sitzt sie zu Hause, ich vermute als Steuerfachberaterin in Bremerhaven und weiß, er ist jetzt irgendwo in der Südsee, dort ist es warm, da sind leicht bekleidete Mädchen, sie stellt sich das vor, also eine schwierige Situation. Letztlich, am klassischsten vielleicht, hat Nana Mouskouri das besungen mit den weißen Rosen aus Athen, er fährt hinaus, sie will, dass die Liebe hält. Ich finde, sie hat nicht sehr intelligent gehandelt, weil sie ihrem Matrosen einen Strauß Schnittblumen mit an Bord gegeben hat. Ob das nun die beste Möglichkeit ist, um Erinnerung wachzuhalten, das will ich offen lassen. Aber es war der größte Erfolg von Nana Mouskouri. Seemann, deine Heimat ist das Meer, hat die Österreicherin Lolita besungen. Auch das immer wieder die gleiche Situation. Die Frau, die wartet, sie lässt ihn hinaus und hofft, dass er zurückkommt. Und sie hofft, dass er sie dann auch noch liebt, was nicht immer passiert.
Es passiert nicht immer. Ich dachte, es muss immer positiv enden,
nein,
um dem Schlager zum Erfolg zu verhelfen.
Nein, es gibt zum Beispiel ein berühmtes Lied Mitte der 50er Jahre, Margot Eskens aus dem Rheinland. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Da hören Sie schon, da ist es nämlich so passiert, dass er sein Herz anderweitig vergeben hat. Irgendwo in Bangkok oder Shanghai. Und sie, die arme Nudel, stand dann dort zu Hause und ist nicht mehr geliebt worden. Also endlich, nach einem Jahr, würde ich behaupten, zurückkam.
Cindy, oh Cindy. Dein Herz muss traurig sein, der Mann, den du geliebt, liebt dich allein.
Also es ist egal, ob es ein positives Ende hat oder ein negatives. Es kommt worauf an bei diesen Liedern?
Ja, es ist schon, Sie haben recht, es ist schon in der Regel so, dass der Schlager das Happy End braucht. Es gibt auch Krankheits- und Todesschlager, es gibt auch Unglücksschlager, Drei Rosen auf einem Seemannsgrab heißt ein Lied aus den 60er Jahren, ist das, glaube ich. Nein, es geht oft positiv aus, die Liebe muss halten und sie hat dann auch in den 50er, 60er Jahren eigentlich immer dazu geführt, das war gesellschaftlich quasi bedingt, dass auch die Ehe am Schluss stand, dass er irgendwann vielleicht doch zurückkommt. Zum Glück, sage ich immer, dauert ein Schlager nur 3 Minuten in der Regel, das heißt, sie können nicht alle Konflikte durchdeklinieren, sondern nach 3 Minuten muss, im Gegensatz zu einem Roman, der 500 Seiten Zeit hat, muss irgendein Ende kommen. Und im Schlager ist es natürlich oft ein Ende von glücklicher Liebe.
Einfach, schnell, kurz,
drei
und
Minuten.
Möglichst gut gereimt. Schiffe, Rainer Moritz. Schiffe spielen in diesen maritimen Schlagern auch immer eine Rolle. Schiffe werden eigentlich immer gerne besungen, berühmte Schiffe. Was fällt Ihnen da ein? Welches ist das der berühmteste Schlager, bei dem es um ein Schiff geht, der erfolgreichste?
Ja, gar nicht so einfach zu sagen. Wahrscheinlich ist es, weil ein Tier, die berühmte Taube, La Paloma, eine so wichtige Rolle spielt im Maritimen. Gut, ist auch ein Schiff, La Paloma Blanca. Sie erinnern sich vielleicht, das hat ursprünglich die George Baker Selection gesungen. Nina und Mike haben es dann auf Deutsch gesungen, dieses Schiff, La Paloma Blanca. Aber es gibt die berühmte Mary Ann, die haben Freddie Quinn und Ralph Bendix konkurrierend besungen. Udo Lindenberg hat die Andrea Doria besungen. Das ist ein spätes, in Anführungszeichen, Schlagerprodukt. Das Interessante ist ja, dass im Deutschen die Schiffsnamen weiblich sind. Das heißt, selbst wenn das Schiff Thor Heyerdahl heißt, ist es die Thor Heyerdahl? Eine Frage, über die man Doktorarbeiten schreiben könnte. Warum ist das Schiff, das Boot im Deutschen weiblich, im Französischen? Michel Sardou hat einmal Le France besungen, ein berühmtes Schiff, das die Franzosen stillgelegt haben. Und da sind die Schiffe männlich. Also das ist eine Frage, der man sehr, sehr lange nachgehen kann. Es gibt eine sehr kühne Theorie, die zitiere ich immer nur, weil wenn ich die selber als Mann äußern würde, wäre das fatal. Die Literaturkritikerin Christina Meid-Zinke hat vor Jahren mal einen Text darüber geschrieben, über die weiblichen Schiffe. Und sie hat dann die kühne Theorie aufgestellt, Schiffe sind weiblich im Deutschen, weil sie die Männer in den Untergang treiben, weil sie besonders aufgetakelt sind. Eine sehr mutige These. Wenn ich das bei Veranstaltungen zitiere, muss ich immer laut dazu sagen, dass eine Frau diesen schlimmen Satz formuliert und nicht etwa der Satz, der auf meinem Mist gewachsen ist.
Hat nicht Roland Kaiser auch mal ein Schiff besungen?
Roland Kaiser hat alles besungen. Er hat vor allem Inseln aber auch besungen. Er hat Santa Maria. Auf die Inseln kommen wir, glaube ich, hoffentlich noch zu sprechen.
Bei Onkel P spielt eine Rentnerband seit 20 Jahren. Tanz auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl. Und dann Paula aus St. Pauli, die sich immer auszieht. Und Lola hat Geburtstag. Und man trinkt darauf, dass sie wirklich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht. Und überhaupt ist heute wieder alles klar. Und für jede Nummer Rektan kriegt ein Korn und ein Bier. Ein Typ in der Nische schockiert seine Braut. Und Bernie Flottmann denkt, er wär ein Astronaut. Jetzt kommt noch einer rüber aus der Dröhn-Diskothek. Und ich glaub, dass unser Dampfer bald untergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar. Sonst ist heute wieder alles klar. Auf der Andrea Doria. Bei Onkel P spielt eine Rentnerband. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein von einem Pelikan. Und überhaupt ist alles längst zu spät. Und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr, wie es weitergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar. Auf der Andrea Doria. Andrea Doria. Thank you.
Rainer Moritz, wir waren bei Schiffen, wir waren bei der Liebe. Die Themenvielfalt in den maritimen Schlagern ist riesengroß. Immer wieder spielt der Hafen eine Rolle. Also man lässt den Mann ziehen und wartet im Hafen. Der Hafen als Heimatanker spielt da immer eine große Rolle.
Ja, natürlich. Die See ist wild, die See ist ungestüm. Da kann es auch zu Unglücksfällen kommen. Piraten können da die Wege kreuzen. Die Schiffe können untergehen. Sailing von Rod Stewart ist so ein englischer Popsong. Stormy Waters heißt es da. Und natürlich ist der Hafen dann das Gegenbild. Blaue Nacht am Hafen, ein berühmtes Lied von Lale Andersen aus den 50er Jahren, besingt genau diese Verlässlichkeit des Hafens.
Blaue Nacht, oh blaue Nacht am Hafen. In der Ferne rauschen Meer und
Wind. Es gibt ein Gedicht. Ist ja auch voll von maritimen Dingen. Von Mascha Kalecko, ein Liebesgesicht. Da ist eine Frau nicht ganz so treu, aber das Gedicht von Mascha Kalecko endet dann: Du aber bist der Hafen. Also der Betrogene soll sich sicher fühlen, egal was sie auf hoher See tut, die Frau. Er ist der Hafen, zu ihm wird sie immer zurückgehen. Und dieses Motiv hat der Schlager natürlich gerne aufgegriffen.
Nun sind die Häfen heutzutage ja alles andere als romantisch. Ist das Augenwischerei oder war es früher anders? Dass die tatsächlich,
es war sicher
noch
romantisch früher romantischer, waren. Auch der Leuchtturm spielt ja gelegentlich in Schlagern eine Rolle. Nein, der maritime Schlager, wir haben das vorhin ja nur angetippt, den gibt es in dieser Form heute kaum noch. Helene Fischer und Andrea Berg singen ganz selten maritime Lieder, das kann mal vorkommen. Andrea Berg hat, glaube ich, die Capri-Fischer, wir sollten diesen berühmten Titel von Rudi Schurig gewesens einmal erwähnen, auch selber nachgesungen. Aber originäre Hafen- und Meeresschlager heute sind sehr, sehr selten. Das hat mit dieser fehlenden Romantik natürlich zu tun. Das hat vielleicht schon in den 50er Jahren begonnen, als es darum ging, wohin fahren denn die Matrosen überhaupt? Was sind ihre Ziele? Was sind ihre Sehnsuchtsziele? Was gibt bei den Hörerinnen und Hörern das Gefühl, in dieser Ferne möchte ich auch sein? Und das waren oft sehr, sehr entlegene Insel. Italien war das erste Sehnsuchtsland natürlich. Rudi Schurike, René Carol im Hafen von Adano, da haben wir den Hafen noch einmal, Mitte der 50er war das. Aber oft genug waren es, vor allem in den 50er, ganz entfernte Regionen. Es gibt für mich immer noch ein bisschen rätselhafterweise ganz viele Hawaii-Schlager in dieser Zeit, Südseeschlager, Schlager, die auf Samoa spielen. Also das waren alles Gebiete, die touristisch von den Deutschen damals noch nicht erschlossen wurden. Aber je weiter weg, auch hier, desto größer die Sehnsucht, desto mehr unter uns gesagt konnten sich auch die Texte erlauben. Damals gab es noch kein Internet, da konnte nichts überprüft werden. Dieses Lied von René Carol im Hafen von Adano zeichnet sich dadurch aus, dass es diesen herrlichen Ort Adano, der so schön beschrieben wird, leider gar nicht gibt. Den hat sich der Texter Kurt Fels ausgedacht. Irgendjemand hat ihn darauf angesprochen. Er hat dann nur geantwortet, das klänge doch wunderschön. Das könnte man sich heute nicht mehr erlauben, weil er es keine 2 Sekunden bräuchte, um im Internet zu recherchieren, dass Adano nirgendwo in Italien liegt. Also die Sehnsucht, die im Meeresschlager ohnehin eine wichtige Rolle spielt, die Sehnsucht der Liebenden, war auch eine Sehnsucht nach fernen Ländern, nach exotischen Ländern.
Ist die Romantik, die Sehnsucht nach fernen Häfen passé?
Ja, dann wurden zumindest, man kann das in den 70er Jahren ganz gut beobachten, dann wurden die Schlager stereotyper. Dann kam es auf die Orte nicht mehr an. Es gibt diese schrecklichen Lieder, Eviva España aus den 70ern, diese Party-Hits. Dann, da war es eigentlich völlig egal, was beschrieben wird. Die Flippers, eine der berühmtesten Gruppen in Deutschland, die haben Jahre ihres Lebens damit verbracht, indem sie irgendwelche Inseln besungen haben, die Insel Romantica und ähnliches, da kam es auf genaue Geografie überhaupt nicht mehr an. Das waren sozusagen die Veranschaulichungen zu den Dia-Abenden. Da hat man diese Lieder, Bella Italia, Eviva España, da ist das Konkrete völlig verloren gegangen. Howard Carpendale, den wir in dem Zusammenhang nicht vergessen dürfen, hat mal Deine Spuren im Sand besungen. Ja. Auch da werden sie lange rätseln können, dürfen und müssen. Wo sind diese Spuren im Sand? Das ist völlig wurscht. Das heißt, das Konkrete ist immer mehr zurückgegangen. Und das hat natürlich mit Tourismus zu tun, mit der Tourismusentwicklung auch zu tun.
Rainer Moritz, die Rede war gerade von fiktiven Inseln, die in den maritimen Schlagern besungen werden. Es werden aber auch echte Inseln besungen. Hawaii haben Sie erwähnt. Capri ist ein schönes Beispiel. In den 50er Jahren war, glaube ich, das Traumziel vieler, vieler Deutscher Capri. Welche Rolle spielen diese Inseln? Denn ich glaube, Wangerooge oder so hat man auch nicht
gesungen. Es gibt, die Sehnsuchtslieder sind natürlich besonders dann gelungen und wurden oft zu Hits, wenn sie sozusagen besonders romantische Orte besungen haben. Die Capri-Fischer 1946 von Rudi Schurige zum großen Hit gemacht. Das war ein Musterbeispiel dafür. Wir haben später dann auch Griechenland-Lieder, als der Tourismus auch nach Griechenland übergeschwappt ist in den 70er Jahren.
Ist das eigentlich, wir hatten es vorhin, die weißen Rosen, diese griechischen Klänge, ist das eigentlich das Erfolgsrezept von
Das war relativ früh natürlich, wenn Sie daran denken, die großen griechischen Schlager kamen vielleicht erst sogar in den 70er Jahren, Costa Cordalis, Mireille Mathieu, die Akropolis Adieu gesungen hat, schmetternd und wunderschön. Nein, also Italien war lange beherrschend mit diesem Sonderfall, wir haben es gesagt, Hawaii, Samoa, Südsee sozusagen als Korrektiv, wenn Sie so wollen. Es gibt, das hat wieder mit dem Sehnsuchtsthema zu tun, erstaunlich wenige Schlager, die deutsche Inseln besungen haben, die deutschen Nordsee, deutsche Ostsee besungen haben. In der DDR war das anders. Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen, war auf Hiddensee spielend eine Ausnahme, aber wohin hätten die auch sonst fahren sollen? Das hat sehr viel mit der politischen Situation zu tun. Einer meiner liebsten Reime, die mit einem deutschen Meeresziel zu tun haben, stammt von Juliane Werding. Das Lied heißt Sonnenbrand in Westerland. Wurde kein großer Hit, was mich nicht so wirklich überrascht. Also man hat bewusst versucht, immer in ferne Länder zu gehen. Man hat Shanghai, Bombay besungen. Wenn Sie Freddie Quinn Schlager hören, werden Sie diese ganzen Orte permanent wiederfinden. Der Arme war ja auch, Junge, komm bald wieder, ständig unterwegs von einem Hafen zum anderen.
Stichwort Trauminseln. Warum gibt es eigentlich keinen deutschen Schlager über Neuseeland, stattdessen über Hawaii? Ist Neuseeland zu unromantisch oder reimt sich's nicht?
Wollte ich versuchen, Sie mal Reime zu bilden auf Neuseeland, auf Australien. Also da ist wenig unternommen worden. Das sind natürlich auch immer noch exotische Ziele, weil es einfach so weit weg liegt. Aber es gibt natürlich auch Inseln. Die Insel Nirgendwo hat Gilbert Bécaud mal besungen. Da kam es letztlich überhaupt nicht an. Peter Cornelius, ich bin Räf, Räf für die Insel. Dieses Lied, da war auch die Insel schon ganz symbolisch. Symbolisch gemeint. Sehr interessanter Fall, Roland Kaiser, ja auch einer der wenigen Sänger, die sich über Jahrzehnte bis heute gehalten haben. Davor muss man fast Ehrfurcht empfinden. Er hat eines seiner berühmtesten Lieder, ist eigentlich ein ganz schlimmes Lied. Ich bin sicher, es wird beim NDR kaum noch gespielt. Das ist Santa Maria. Im Alkoholsuff entstanden, wie Roland Kaiser in seiner Autobiografie erzählt. Sie wollten ein ganz anderes Lied über Kolumbus schreiben. Das hat der Produzent abgelehnt. Das tauge nichts. Dann habe man zwei Flaschen Rotwein genommen und habe sich als Scherz dieses Entjungferungslied, es ist nichts anderes, Santa Maria, ausgedacht und habe gedacht, das wird der nie nehmen. Der Produzent war begeistert und es ist einer der bekanntesten Lieder von Roland Kaiser. Fragen Sie mich bitte nicht, welches Santa Maria genau gemeint ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Die Insel irgendwo.
Die Insel San Juan. Es gibt so ein paar Zaubernamen, wo es mindestens 3-4 Möglichkeiten gibt. Es ist letztlich auch völlig egal.
Ist auch wo besser, genau wir wissen es nicht. Rainer Moritz, über ein Lied müssen wir reden. Das Schlagwort ist schon gefallen. Es ist wohl der berühmteste maritime Schlager, das berühmteste maritime Lied in zig Sprachen übersetzt und gesungen. La Paloma. Was macht La Paloma so einzigartig?
Es ist erstmal ein sehr kurioses Lied. Es ist von einem Basken geschrieben im 19. Jahrhundert. Der arme Mann hat nicht mehr erlebt, was dieses Lied ausgelöst hat, welchen Erfolg es hatte. Es ist, wie gesagt, ich glaube Mitte des 19. Jahrhunderts von ihm geschrieben worden. Und dann ist es plötzlich um die Welt gegangen. La Paloma, diese Taube, dieses auch Friedenslied, da steckt natürlich auch dieses Motiv drin. Karl Valentin, der Münchner Komiker, hat mal über das Lied gesagt, da gäbe es doch dieses Matrosenlied mit dem damischen Namen, eben La Paloma. Aber ich habe zu Hause eine CD-Sammlung. Ich weiß nicht, ich habe gestern nicht mehr nachgeschaut, ob es 8 oder 10 CDs sind, die sind vor Jahren mal aufgelegt, nur mit La Paloma-Fassung. Das heißt, Sie können einen ganzen Tag mühelos damit verbringen, alle möglichen Paloma-Einspielungen sich anzuhören. Das Lied hat irgendeinen magischen Zauber, der natürlich, wie gesagt, mit diesem mit dieser Friedensthematik auch zu tun hat. Dann ist die Taube ja eigentlich gar kein so beliebtes Tier. Denken Sie an Georg Kreislers Tauben vergiften im Park. Aber die weiße Taube, die Friedenstaube, die ist natürlich immer wieder auch in der Kunst ein beliebtes Motiv gewesen. All das sind kleine Bausteine, die diesem Erfolg dieses Liedes geführt haben. Es gibt, wie gesagt, kaum einen Sänger, international wie national, der es sich hat nehmen lassen, La Paloma einzusingen.
Interessanterweise kriegt man auch Tausende von Leuten auf die Beine, die dieses Lied singen. Ich erinnere mich an eine Aktion, die wir hier von NDR 90,3 an den Landungsbrücken gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen da waren und gemeinsam La Paloma gesungen haben. Damit waren wir, glaube ich, im Guinness-Buch der Rekorde.
Das Lied hat auch etwas geschafft, was ganz wenige große Schlager schaffen. Es ist zum Volkslied geworden. Es wird keinem Interpreten mehr zugeordnet. Die wenigsten wissen sowieso, wer es komponiert hat, wer den Originaltext geschrieben hat. Wenn einem Schlager das gelingt, sozusagen Volkslied zu werden, dann hat er das Größte eigentlich erreicht.
Also dass das Lied, was man gesungen hat, zum Beispiel in Fußballstadien gespielt wird, wie der Neil Diamond Hit Caroline oder so.
Genau. Das hat sich dann verselbstständigt irgendwann. Wenn sie die Leute fragen, was hast du jetzt da gesungen, käme gar keine vernünftige Antwort. Das ist auch, wie gesagt, an dieser Stelle völlig egal. Aber wie gesagt, das ist nicht so häufig der Fall, dass Lieder solche Erfolgsstrecken beschreiben.
Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. An Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Weine nicht, mein Kind, die Tränen, die sind vergebens. La Paloma, oh hey. Stunden der Liebe bleibt noch an Land zurück. Seemannsbraut ist die See und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturm in sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Das Meer, wie groß kann der Himmel sein? Ich schau hoch vom Maskop weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick, zurück darf kein Seemann schauen. Oh, liegt auf Leben, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Seemann, gib Acht, denn strahlt auch als Gruß des Friedens. Hell in der Nacht das leuchtende Kreuz des Südens. Schroff ist das Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Früh oder spät schlägt jeden von uns die Stunde. La Paloma, oh hey, einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die See und das Meer. Ist die See und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück.
Über einen Mann sollten wir unbedingt noch reden, der ganz eng mit dem maritimen Schlager verbunden ist und den man naja, nicht unbedingt als Nordlicht bezeichnen könnte. Er ist Österreicher, Freddie Quinn. In diesen Tagen, ich glaube, er ist 94. Was macht diesen Mann aus? Warum wird er so im Norden verortet?
Ja, das ist, Sie haben es gesagt, der typische Fall eines Mannes, der zur Ikone des maritimen Schlagers, vor allem in den 50er und 60er Jahren wurde, obwohl er nicht aus dieser Gegend stammt. Es ist bis heute übrigens umstritten, wo Freddie Quinn geboren wurde.
Nicht, ne?
Es gibt eine Biografie von Elmar Kraushaar, die vor etlichen Jahren über Freddie erschienen ist. Und Kraushaar mutmaßt, es würden drei Gemeinden, eine sogar auf dem Balkan, darüber streiten, ob Freddie Quinn nicht dort geboren ist. Wien scheint das Wahrscheinlichste zu sein, also ein Österreicher, der eigentlich Nidl Petz, Doppelname, hieß, sich dann irgendwann klangvoll Freddie oder Freddie Quinn nannte. Freddie ist insofern, nicht nur weil er große Lieder gesungen hat, wie Heimweh, Junge, komm bald wieder, man könnte die Gitarre und das Meer, man könnte sofort 10 Evergreens von ihm aufzählen. Nein, das Besondere an ihm ist, dass man ihn in den 50er Jahren, das hat es vorher in dieser Form nicht gegeben, zum Star gemacht hat. Früher war der Interpret gar nicht so entscheidend, da wurde ein Lied von 3, 4 verschiedenen Sängern aufgenommen und Freddie hat man ein Image verpasst. Wir kennen alle noch diese Fotos, wo dieser Mann so wahnsinnig traurig aufs Meer schaut, verhärmten Gesichtsausdruck. Es ist damals eine Biografie erschienen, Ende der 50er Jahre, wenn man das nachprüft, die Hälfte war frei erfunden, wann er zur See gefahren ist, was er alles erlebt hat an tollen Dingen. Das heißt, man hat etwas gemacht, was man heute eigentlich verstärkt macht. Man hat eine Biografie gebastelt, die möglichst interessant klingen sollte und die eben diesen melancholischen, einsamen Wolf, der immer allein unterwegs ist, auf hoher See nachgezeichnet hat. Später hat man dann nach und nach festgestellt, ja, da ist doch sehr viel erstunken und erlogen gewesen, man kann es nicht anders sagen. Aber er hatte dieses Image und da war er, glaube ich, einer der ersten deutschen Schlagersänger, wo die Musikindustrie erkannt hat, wir müssen dieses Image pflegen, das mögen die Leute, sie identifizieren sich gerade mit diesem einsamen Wolf.
Ist er zur See gefahren?
Es heißt ja, aber glaube ich in Maßen, wie gesagt, es gibt da sehr unterschiedliche Auskünfte. Er war sicherlich nicht permanent unterwegs, er war in Amerika, er hat Auftritte gehabt, er hat ja später immer, ich finde, nicht ganz so glücklich auf Englisch versucht zu singen, sich da einen besonders amerikanischen Akzent angelegt, aber er ist natürlich mit Hamburg durch diese großen Lieder verbunden. Er ist hier beispielsweise im St. Pauli-Theater ja aufgetreten, er hat Theater gespielt, er hat Filme, das Phänomen des Schlagerfilms ist ja auch etwas, was uns heute mit Schaudern erfüllt. Wir könnten uns heute nicht mehr vorstellen, dass wir 90 Minuten Spielfilme, in denen die Handlung nur 10% eine Rolle spielt, in denen vor allem gesungen wird. Das waren Lieder mit Peter Alexander, eben mit Freddie auch.
Das würde auch mit Helene Fischer oder Andrea Berg nicht funktionieren.
Ich glaube nicht, dass man sich einen Spielfilm ausdenkt, der 80 Minuten dreht. Es gibt ein eigenes Buch. Ich besitze es natürlich über Schlagerfilme, die, wie gesagt, in den 50er und 60ern Hochkonjunktur hatten. Und da war die Handlung unwichtig, wie gesagt. Da kam es darauf an, dass immer wieder ein paar vernünftige Sätze gesprochen worden sind, damit wieder gesungen wurde. Und da war Freddie natürlich auch zu Hause, aber da haben sehr, sehr viele mitgewirkt, ob das Rex Gildo war. Heinz Erhardt hat ja auch gesungen und auch er hat in diesen Schlagerfilmen natürlich mitgespielt. Nein, das gibt es zum Glück nicht mehr. Ich würde da einen Fortschritt in unserer Gesellschaft erkennen, dass es diese Form des Schlagerfilms nicht mehr gibt. Aber auch das hat Freddie natürlich ungeheuer populär gemacht und er hat, das gehört auch dazu, wie gesagt, Nummer 1 Hits gehabt. Er hat ganz große Erfolge gehabt, die auch gecovert worden sind. Und Junge, komm bald wieder ist vielleicht das bekannteste.
Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder.
Kann man am Beispiel von Freddie eine Zielgruppe ausmachen, altersmäßig zuordnen?
Das hat sich natürlich geändert im Laufe der Jahre. Andererseits in den 50er Jahren haben junge Eltern Schlager gehört. Da war ja auch, das darf man nie vergessen, die Vielfalt des Angebots viel geringer. Da gab es irgendwann mal ein Fernsehprogramm, dann irgendwann mal 2 Fernsehprogramme. Da gab es wenige Rundfunksender, die man gehört hat. Das heißt, ich erlebe oft bei Schlagerveranstaltungen, dass mir Leute erzählen, ich habe nie Schlager gehört. Aber diese Menschen wissen, nicht immer freiwillig, fast alle Texte auswendig, weil man dadurch, selbst wenn man wollte oder nicht wollte, beschallt worden ist. Dann lief in der Küche, wenn die Hausfrau damals gekocht hat, dann lief eben ein Wunschkonzert zwischen 11 und 12 Uhr. Und deswegen haben sich diese Lieder auch in die Ohren derjenigen gefressen, die damit nichts am Hut hatten.
Und wie ist das mit der Zielgruppe heute, wenn man Konzerte von zum Beispiel Helene Fischer anschaut, Andrea Berg? erscheint mir, das Publikum ist sehr, sehr gemischt, was das Alter angeht.
Ja, das hat sich wirklich überraschend geändert. Das hätte niemand vorhersagen können. Wenn Sie daran denken, ein bisschen in die Schlagerhistorie zurückdenkt, um 1980 begann eigentlich das Unglück des deutschen Schlagers. Dann haben die angloamerikanischen Popsongs die Charts immer mehr erobert. Dann kam die neue deutsche Welle auf, die den Schlager veralbert hat, verulgt hat. Da gab es beispielsweise auch ein maritimes Lied von Fräulein Menke, Tretboot in Seenot hieß das. Und wenn Sie das Lied hören, dann merken Sie, was aus dem glanzvollen Kapitän des Schlagers der 50er geworden ist. In Tretboot in Seenot ist der Mann zu dämlich, ein Tretboot noch an die Anlegestelle sicher zu bringen. Bitter, ne? Das heißt, der Ruhm des Kapitäns war da dahin. Das heißt, der Schlager war eigentlich am Boden. Es gab ganz wenige Sänger, die noch Erfolg hatten. Wolfgang Petri ist so ein Beispiel. Dann kam Andrea Berg, über Jahre ein Phänomen. Aber es hätte jeder gelacht, wenn man vor 20 Jahren prophezeit hätte, es wird da eine Schlagersängerin, die irgendwo aus Sibirien kommt, dann nach Deutschland gekommen ist, geben, die solchen riesigen Erfolg hat, die solche Verkäufe hat, die am ersten Weihnachtsfeiertag Jahr für Jahr eine eigene Show, die Helene Fischer Show, machen darf. Das heißt, der Schlager hat ein staunenswertes Comeback gefeiert und wie Sie zu Recht sagen, es ist nicht mehr nur auf die beschränkt, die Sie sagen, die Oldies, die gibt es natürlich auch noch aus den 50er, 60ern hören wollen und da jede Zeile mitsingen können, weil sie diese Lieder verbunden sind mit wesentlichen biografischen Einschnitten des Lebens. Nein, diese Konzerte von Andrea Berg, von Helene Fischer sind besucht. Sie haben es gesagt, von einem völlig gemischten Publikum. Es gibt junge Menschen, die plötzlich wieder nachsingen. Ein Anteil hatte daran übrigens auch Gildo Horn, hatte Dieter Thomas Kuhn, der Fußpfleger aus Tübingen, die Ende der 90er Jahre, damals trat ja Gildo Horn sogar beim ESC für Deutschland an, die haben den Schlager leicht ironisiert, aber trotzdem ernst genommen und da haben plötzlich auch Jugendliche Freddy-Lieder gesungen, die Freddy nie persönlich erlebt hat.
Rainer Moritz, wir müssen über die Szene heute sprechen. Seit Jahren gibt's die neue Lust am Seemannslied. Immer mehr junge Musikerinnen und Musiker singen Coverversionen alter Lieder oder texten und komponieren neu. Was fällt Ihnen da auf? Was bemerken Sie in der Szene?
Also ich gehöre ja zu den Menschen als wertkonservativer Mensch, die Schlager eigentlich erst richtig ernst nehmen, wenn sie 20 Jahre auf dem Buckel haben. Das heißt, das ist wie alter Wein. Man kann auch erst entscheiden, oft nach, das ist übrigens in der Literatur ganz ähnlich, welches Lied wird bleiben? Welches Lied wird dann Evergreen werden?
Und was bleibt da gut?
Und was bleibt, ist zumindest im kollektiven Gedächtnis, im Hörgedächtnis dann fest verankert. Sie können bei vielen, bei maritimen wie nicht maritimen Schlagern, im Nachhinein immer noch kaum sagen, warum hat sich dieses Lied durchgesetzt? Warum ist Marmor, Stein und Eisen bricht, wo das Meer keine entscheidende Rolle spielt, so ein deutscher Schlager schlechthin geworden? Warum sind die Capri-Fischer bis heute populär? Andrea Berg hat die Capri-Fischer nachgesungen. Wie erwähnt. Das heißt, ich bin immer sehr dafür, noch ein bisschen zuzuwarten, ob man sieht, was wird von Helene Fischer bleiben. Lassen Sie uns in 20 Jahren nochmal hier ein Gespräch führen, und dann werden wir das diskutieren. Nein, ich nehme das aber auch wahr, dass diese Melodien eine neue Frische bekommen haben. Vieles wird natürlich leicht ironisiert. Viele Schlagertexte sind ja auch urkomisch, sind ungewollt komisch oft. Aber man kann damit viel anfangen. Sie sind klar gereimt. Das heißt, sie eignen sich auch zu Partyhits dann plötzlich. Ich hatte neulich eine Veranstaltung und habe einspielen lassen, Jürgen Markus, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.
Ich wette, Sie konnten alle mitsingen.
Das war im St. Pauli-Theater. Mhm. 530 Menschen und die waren geradezu exaltiert. Es wurden die Handylichter angemacht, die Handytaschenlampen angemacht. Wunderkerzen waren verboten im Theater. Nein, das heißt, da ist sozusagen ein, wie ich finde, lockerer Umgang. Der Schlager war ja, das dürfen wir nicht vergessen, Sie haben es am Anfang der Sendung erwähnt, intellektuell viele Jahre nicht satisfaktionsfähig. Das heißt, intellektuelle Wissenschaftler haben sich lustig gemacht. Der Schlager war Opium fürs Volk, war Verdummung. Adorno hat sich da sehr hervorgetan in dieser Schlagerkritik. Das ist heute aufgebrochen worden. Diese Grenzen zwischen E und U gibt es nicht mehr. Und ich bin ganz froh, dass ich für mich selber das immer reklamiert habe. Das heißt, ich kann einen Schlagerabend bestreiten. Am nächsten Abend lese ich einen mühsamen Peter Handke-Roman zu Hause. Ich glaube, diese Grenzen sind zum Glück verwischt worden. Daher ist dieser Schlager, vor allem die großen Hits natürlich, sind sehr lebendig geblieben.
Schlager, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, seit nunmehr etwas mehr als 12 Jahren gibt es eine hocherfolgreiche regionale Gruppe, die bundesweit Erfolg hat, Santiano mit maritimen Liedern. Welche Rolle spielt die in der Gemengelage?
Es hat sich an dieser Grundsituation nichts geändert. Das hat diese Gruppe, die ich in der Tat auch sehr bemerkenswert finde, sehr früh erkannt. Da können sie natürlich mittlerweile auf Kreuzfahrtschiffen durch die Welt reisen. Da sind die Häfen nüchterne Orte geworden. Diese Seemannsromantik, die war ja wahrscheinlich immer eine Erfindung. War wahrscheinlich immer eine Erfindung. Wir lesen sie von Siegfried Lenz, der Mann im Strom. Dann werden Sie wissen, so schön war das im Hafen nie gewesen. Aber was trotzdem noch natürlich gilt, ist die Sehnsucht, in die Ferne zu gelangen, die Sehnsucht, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen, das eigene Ich zu transzendieren. Und dafür ist das Meer, das weiß jeder selber, der ans Meer kommt, dieses Gefühl, man ist außer seiner selbst, wenn man aufs Meer hinausblickt. Daran hat sich zum Glück nichts geändert. Das ist so eine Art anthropologische Konstante geblieben. Und deswegen greifen moderne Gruppen wie Santiano das natürlich auch auf und wissen genau, damit erreichen sie auch das Herz der Hörerinnen und Hörer.
Interessant ist, dass da so Genregrenzen übersprungen werden. Ich denke an Nathan Evans und Wellerman, der vor ein paar Jahren mit diesem Lied einen Riesenerfolg hatte, so ein alter Shanty, der so erfolgreich war, dass er bei unserem Mitbewerber in dem Publikumsausscheid für das beste Lied des Jahres, den die immer Ostern machen, auf Platz 1 kam. Also ein durchaus junges Publikum, was für ein maritimes Lied stimmt. Und das ist egal. Ich glaube, die ordnen nicht ein, ob das Schlager, Shanty oder sonst was ist.
Nein, das ist
einfach ein gutes Lied.
Das ist egal geworden. Ich habe gerade im letzten Jahr ein Buch geschrieben über Hits aus meiner Heimat, die 40 besten Schlager aus Baden-Württemberg.
Also, sowas gibt's?
Ja, 40 Stück habe ich gefunden.
Hammer.
Auf Platz 1 steht natürlich Joy Fleming. Mhm. Ein Lied kann eine Brücke sein. Die Mannheimerin. Und auch da habe ich natürlich die Grenzen locker gehalten. Da ist Xavier Naidu plötzlich drin, da sind Fanta 4 drin in diesem Buch. Also diese Grenzen haben sich verwischt. Natürlich wäre Herbert Grönemeyer, der auch übrigens maritime Lieder gesungen hat, Der Weg zum Meer zum Beispiel ist ein Lied von Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer wäre natürlich beleidigt, wenn man ihn als Schlagersänger titulieren würde. Aber darauf sollte man keine Rücksicht nehmen. Diese Grenzen haben sich verwischt. Reinhard May ist auch ein Musterbeispiel dafür, der immer als Liedermacher groß geworden ist. Aber ein Lied wie Über den Wolken ist mittlerweile ein Schlager geworden. Ob es Reinhard May gefällt oder nicht.
Now he's the one who sings while the lovers scrub the floor.
Oh my, oh my.
When the storm begins to roar.
Oh my, oh my, oh my.
When the fiddle starts to play, better hide away if you don't wanna die. He is the one to blame when the mate goes overboard.
Oh my, oh my, oh my.
He's a fiddler, he's a fiddler, he's a fiddler on the deck. Better take care and be aware, he's like a cutlass in your back. He's a fiddler, he's a fiddler, he's a fiddler on the deck. Better take care, he's everywhere, he's like a needle in your neck. He's the fiddler on this wreck.
I'm the fiddler on the deck.
He's dancing in the tops when the ship goes down the drain.
Oh my, oh my.
The reason why when me mate is going sane.
Oh my, oh my, oh my.
When he plays a fiddle tune, better catch him soon or wave the world goodbye. He is the one to blame when the devil calls your name.
Oh my, oh my, oh my.
He's a fiddler, he's a fiddler, he's a fiddler on the deck. Better take care and be aware, he's like a cutlass in your back. He's the fiddler, he's the fiddler, he's the fiddler on the deck. Better take care, he's everywhere, he's like a needle in your neck. He's the fiddler on this wreck.
I'm the fiddler on the deck.
He's a fiddler, he's a fiddler, he's a fiddler on the deck. Take care and be aware, he's like a cutlass in your back. He's the fiddler, he's the fiddler, he's the fiddler on the deck. Better take care, he's everywhere, he's like a needle in your neck. He's the fiddler on this wreck. He's the fiddler, he's the fiddler, he's the fiddler on the deck.
fiddler on the jack.
Was würden Sie heute jungen Künstlern empfehlen, vielleicht auch gerade norddeutschen Künstlern, die sich hier mit der Gegend sehr verbunden fühlen? Ist das maritime Liedgut, ist der maritime Schlager ein Erfolgsrezept?
Ich glaube, man muss sich etwas einfallen lassen, wie Sie es gerade auch vorhin beschrieben haben. Man muss der Sache einen Witz geben. Man kann nicht mehr so tun, als könnte man einen Gefühlsschlager der 50er eins zu eins nachsingen. Das ist etwas für historische Abende, wenn Sie so wollen. Nein, man muss, glaube ich, es vielleicht ironisieren, es brechen, vielleicht es rhythmisch brechen, mit anderen Rhythmen belegen. Dann kann man, glaube ich, aus diesen alten Texten sehr viel machen. Es gibt schlichtweg große Schlagertexte, die genau für das Genre passen. Wir haben hier in Hamburg einen der bekanntesten Schlagertexter, Michael Kunze, promovierter Jurist übrigens, der für ganz, ganz viele Lieder verantwortlich sein. Griechischer Wein ist eines seiner berühmtesten. Und Michael Kunze hat genau gewusst, was er tat. Das heißt, auch da sind die Texte natürlich oft Stereotyp, weil sie von der Liebe sprechen, aber sie haben oft eine ironische Note, erzählen eine Geschichte. Und das kann man, glaube ich, heutigen Künstlern nur raten, sich etwas einfallen zu lassen, mal die Lieder umzudrehen, neu zu texten, umzutexten, dann, glaube ich, haben diese alten Texte durchaus einen großen Wert, auch heute noch.
Interessant ist, dass Lieder, die Geschichten erzählen, ja hoch erfolgreich sind. Also die Melodie muss stimmen, klar, aber da gibt es auch internationale Beispiele. Billy Joel ist so ein Liedermacher, so ein Sänger, der gerne Geschichten erzählt, auch maritime Geschichten, Downeaster Alexa zum Beispiel.
Musterbeispiel Udo Jürgens. Ja. Udo Jürgens, der griechische Wein, der hat ja auch mit dem Meer zu tun, mit der Sehnsucht
nach Hause.
Der armen Griechen, die dort in der Kneipe in Deutschland sitzen müssen und sich am Rezina erfreuen als einzige Freude. Nein, Udo Jürgens, und da hat Michael Kunze, aber auch seinen anderen Texter Wolfgang Hofer großen Anteil daran, er hat Geschichten erzählt. Das war abweichend vom klassischen Schlager. Sie müssen daran denken, der klassische Schlager, 30 Sekunden Vorspiel, dann kommt der Refrain zum ersten Mal, dann kommt noch ein bisschen Text und dann wird der Refrain 10-mal wiederholt.
Genau, und Hauptsache es reimt sich.
Da kommt es auf die Geschichte nicht an. Udo Jürgens hat genau das Gegenteil bewiesen. Das sind oft Lieder, da muss man 3:30 bis zum Ende zuhören.
Rainer Moritz, haben Sie einen maritimen Lieblingssong?
Ach, ich habe eine Schwäche immer für Nana Mouskouri gehabt, auch für Lolita, Seemann, deine Heimat ist das Meer, habe ich sehr gerne. Das gibt's übrigens auch in Coverversion. Sailor hat Petula Clark gesungen, Marin, Marin hat auch Petula Clark auf Französisch gesungen. Also ein Lied, das so um die Welt ging, eine Sängerin, die eigentlich Dieter Zutzer, geborene Einzinger heißt, dann Lolita wurde. Also wenn Sie mich jetzt bäten, ein Lied herauszusuchen aus den vielen, dann würde ich mir Lolita. Seemann, deine Heimat ist das Meer.
Und bevor wir Lolita hören, möchte ich gerne noch von Ihnen wissen, warum wir uns, es ist ja ein bisschen besser geworden, aber warum wir Deutsche uns so schwer tun mit dem maritimen Schlager, mit dem Schlager an sich und warum so viele die Nase rümpfen und vielleicht dann trotzdem hingehen.
Ja, man muss, glaube ich, unterscheiden, das war dieser Dünkel, der oft geherrscht hat. Natürlich. Dafür bin ich auch, muss man, das hat mich übrigens immer interessiert an der Beschäftigung mit dem Schlager, unterscheiden, warum ist ein Ingeborg-Bachmann-Gedicht ein literarisch wertvoller Text, warum ist ein Schlagertext ein simpler Text, das kann man, glaube ich, Unterschiede machen, aber wir wollen ja bitte nicht so tun, als würden wir alle unsere Tage damit verbringen wollen, Ingeborg-Bachmann-Gedichte aufzusagen. Der Schlager hat da auch einen Erholungswert. Und wenn er gut gemacht ist, wenn er nicht zu plump und stumpfsinnig wie bei Toni Marshall oder bei Heino einherkommt, dann lasse ich nichts auf den Schlager kommen.
Und wunderbar feiern kann man bei Shanties à la Santiano sowieso. Lolita Seemann, deine Heimat ist das Meer. Vielen Dank, Rainer Moritz.
Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Seemann, deine Heimat.
Seemann, lass das Träumen, denk nicht an zu Haus. Rufen dich hinaus.
Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über ihr.
das Träumen, denke nicht an mich, seh man, denn die Fremde wartet schon auf dich.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit Interessantem zum maritimen Schlager. In der kommenden Woche gibt's den Hafenreport. Wir sind wieder unterwegs in den Häfen und an der Küste mit vielen spannenden Themen. Unter anderem geht's um die kommende Sommersaison auf Helgoland. Dort gibt's viele neue Ideen für Touristen. Denderer Rickmers aus der Hotelierfamilie Rickmers will zum Beispiel ein altes Café gegenüber der Langen Anna wiederbeleben. Und bei der Gelegenheit erzählt sie die Geschichte, wie der Felsen zu seinem Namen Lange Anna gekommen ist.
Das ist eigentlich eine der charmantesten Geschichten, wenn man mich fragt. Das war das Café Hohenzollern, was genau im 19. und 20. Jahrhundert direkt am Klippenrand stand und dann leider im Zuge des Zweiten Weltkriegs, des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht an gleicher Stelle neu errichtet wurde. Und zwar ist es überliefert, dass es eine sehr großgewachsene, sehr charismatische Bedienung, Kellnerin im Café Hohenzollern gab, die Anna hieß. Und so bürgerte sich dann ein, dass man nicht sagte, man geht ins Café Hohenzollern, sondern man geht zur Langen Anna.
Denderer Rickmers. Mehr über Helgoland, aber auch über Themen zum Beispiel aus dem Hamburger Hafen, hier im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Und damit tschüss Ihnen allen, einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.